Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Das neiden mir heute meine Kinder, weil das haben die nicht mehr. Ein paar Wochen hat mir noch einer gesagt, dass ich eigentlich der erste Content-Producer der Fahrradbranche war. Auch bei Accident, also Zufall, gar nicht drüber nachgedacht. Und dann rief die mich an und sagt, kannst du heute noch nach Ibiza kommen, gibt richtig Asche. Und wir sind für 3 Monate verknackt worden.
Nein.
Prison Civil de Fes.
Heute zu Gast in der Hafenbar Hans-Peter Magduszewski. Genannt Pingo, kommt direkt von gegenüber aus dem Teich. Da ist ein Coworking-Space, aber der Mann ist 73 Jahre alt.
Und er ist ein wahnsinnig junger Mann. Wir werden mit unserer Hafenbar, die zwar spektakulär schön ist, ganz gewiss nicht die erste Bar sein, die dieser Mann gesehen hat. Denn er ist auch Gastronom. Er hat an sehr aufregenden Kneipen, in sehr aufregenden Bars schon bedient, aber höchstwahrscheinlich auch gestanden, denn der Mann hat echt was erlebt.
Von Essen-Krai über Mülheim an der Ruhr bis nach Winterberg, nach Sylt, Miami und jetzt ist er hier wieder und wirkt, hat gerade noch frisch gegründet, sein neues Start-up, es floriert und davon erzählt er uns heute was.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals so gehört wie Nicole? Wir sind schon da, in der Hafenbar, in der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddeus. Heute zu Gast Hans-Peter Magduszewski.
In der Hafenbar.
Ich möchte eigentlich mit dem Kopf schütteln und zwar vor Ratlosigkeit, weil ich mir denke, wir haben heute einen Mann zu Gast, der hat so viele Sachen erlebt, das setzt einen zum einen unter Druck, weil man sich fragen muss, naja, habe ich denn selber, packe ich denn auch genug in mein Leben rein, lasse ich denn dem Zufall genug Chancen? Das ist eine wichtige Frage, zumindest in dem Leben von Hans-Peter Pingo Matkuszewski, der Pingo so viele Sachen gemacht hat in 73 Lebensjahren. Bei dir ist es tatsächlich so, das ist ja so ein Spruch, wenn man zum Geburtstag gratuliert, runden Geburtstag, auf die Ziffern kommt es nicht an und dann meint man es womöglich gar nicht. Bei dir ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, ist egal. Also du bist halt jetzt 73 Jahre hier, aber ja, wichtig ist auf dem Platz, also was du alles machst.
Tatsächlich so, ja.
Also die
ja, du bekommst halt ja von anderen mit, die andere Sichtweisen haben, aber genau, richtig erfasst.
Gibt's denn das, bei mir hat's, ich habe mit Anfang 50 angefangen, Spanisch zu lernen und das ist natürlich nicht gut, der nach wie vor, weil hier sitzt ja jemand neben uns, der richtig Spanisch kann, aber da haben Freunde in Amerika haben zu mir gesagt, super, das musst du machen, so viele Leute, 22 Länder wird Spanisch gesprochen, die Leute in Deutschland haben zu mir gesagt, echt Jörg, das willst du jetzt noch anfangen? Wozu denn? Kennst du, ist dir das schon begegnet, dass Leute gesagt haben, sag mal, Pingo, kannst du nicht mal Ruhe geben?
Ich beschäftige mich ja ein bisschen mit dem inflationär benutzten Begriff Longevity. Und das ist ja nicht nur körperlich, ist ja auch geistig. Und auch den Geist im positiven Sinne stressen. Ja, also körperlich, geistig einen neuen Tanz lernen und geistig ist noch eine dritte Fremdsprache zu lernen. Ich überlege ja auch, ich hatte früher in der Schule 3 Jahre Französisch. Wäre ja ideal, da jetzt weiterzumachen, weil bleibt ja immer noch was hängen. Aber Italienisch gefällt mir so wegen der Mode und dem Lifestyle. Aber Spanisch ist die Weltsprache. Und weil ich zwischen diesen dreien hin und her tanze, habe ich mich immer noch nicht entschieden.
Aber kennst du das, motivieren dich deine Freundinnen und Freunde, deine Bekannten eher? Oder musst du das schon für dich alleine alles machen, was du alles machst?
Ich adaptiere. Ich bin immer durch andere motiviert. Ich habe nicht das eine Vorbild, aber ich kriege die Anregung durch andere, auf jeden Fall.
Hast du denn eine der Sprachen gelernt? Also
Nein, immer noch nicht. Das ist jetzt ein Prozess von 20 Jahren, dass ich sage jetzt Italienisch, Spanisch oder Französisch.
Würdest du das mit einer App machen? Würdest du zur Volkshochschule? Was bist du für?
Ja, nein, ich würde mir auf jeden Fall auch überlegen, das dann in dem Moment auch ganzheitlich zu machen. Das heißt,
in dem Land.
Über eine App oder Volkshochschule und dann auch eine gewisse Zeit lang in das Land zu gehen.
Am besten noch.
Also meine Kinder waren dadurch, dass wir ja in den 90er Jahren mit Kalifornien also mit amerikanischen Firmen Business gemacht haben. Und die Amerikaner sagen, ja komm, 6 Wochen Ferien, schick deine Kinder rüber. Ich hab's gemacht. Und die haben dann die zweite Sprache derartig perfekt gelernt, dass ich, als ich bei meiner Tochter mal in Berlin war und die mit mir eine Komödie, original eine Hollywood-Komödie sehen wollte, habe ich nach 10 Minuten gesagt, kannst du bitte auf Deutsch schalten, ich will auch mal lachen. weil ich konnte Business Englisch, konnte mich gut unterhalten, aber den Slang in Komödien, den kannst du nur erfassen, wenn du da auch gelebt hast.
Lass mal von Anfang an loslegen, weil wir sonst in das nicht alles hintereinander kriegen.
Ja.
Bingo, was du tatsächlich gemacht hast, also 1952 in Essen geboren. Und dann zieht ihr mit eurer Familie nach Mülheim.
Richtig.
Und Mülheim, wissen die meisten, ist ein Ort, wo, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen die meisten Millionäre wohnen. Da werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht in so eine Villa gezogen sein. Sondern dein Vater hat eine Gaststätte eröffnet, eine Kneipe aufgemacht. Und was hattest du damit zu tun? Weil du warst ja zu dem Zeitpunkt noch ein Teenager. Also du hast
ganz genau. Ich war 14, als wir von Essen nach Mülheim gingen und bin dann von der Realschule in Essen in Mülheim zur Holzstraße gegangen, sehr musische Realschule, also damals auch dann in der Band gespielt und musste dann aber auch in der elterlichen Gaststätte immer wieder aushelfen. Ich hatte viel weniger Freizeit als meine Kollegen.
Wie die Leute in der Zeit, wenn du dich erinnerst, das ist ein paar Tage her, wie haben die Leute da ausgesehen? Wie sind die in die Kneipe gegangen? Ist das so wie heute, die sind rein und haben sich an Tresen gestellt, saßen die am Tisch?
Also jetzt die Gäste in der Gaststätte, es war ja auch da noch Bergmannskultur. Es gab die Steiger, die etwas eher pensioniert wurden, die auch wohlhabender waren, so einen Anzug anhatten wie du und eine goldene Ringe und dann geknobelt haben und dann auch Stößchen getrunken haben, Kultur im Ruhrgebiet, um nicht so schnell besoffen zu werden, weil man muss ja dann immer eine Runde ausgeben, wenn man verloren hat. Und diese Kultur hatten wir da. Ne? Die Stores, die, so nannte man die Vorhänge, die hat meine Mutter einmal in 6 Wochen gewaschen. Die Badewanne war braun von dem Wasser.
Weil die so viel geraucht haben, alle.
Das war Wahnsinn damals, genau.
Und da waren aber, so wie du es jetzt beschreibst, in der Kneipe fast nur Männer oder waren Frauen auch?
Nee, das war eine Familienkultur. Etwa Frühschoppen war dann typisch, ne? Die Männer gingen zum Frühschoppen. Die Mama hat zu Hause das Essen fertig gemacht und die Männer sind hängen geblieben und dann wurden die Kinder geschickt, Papa, komm nach Hause, Mama ist sauer, Essen wird kalt.
Mhm.
Ja.
Und ich habe mich nämlich darüber gewundert, meine Mutter hat immer erzählt, dass sie nicht meinen Vater hätte nehmen sollen, weil der was Gaunerhaftes hatte, sondern sie hätte Arvid nehmen sollen. Das war der Mann, der mit ihr die Beatles so gerne mochte und so weiter. Und dann habe ich ein Foto irgendwann gesehen, weil ich dachte, oh wow, was ist das für ein toller Typ, wie ist dieser Arvid? Und der sah so ein bisschen aus wie ich jetzt, also wie so ein Versicherungsheini, eigentlich mit so einer Krawatte, weil das der Schick war, oder? Weil die Leute so rumgelaufen sind, wenn sie auf die Straße gegangen sind.
Es waren in den Jahren tatsächlich noch relativ viele Anzugträger auch mit privater Entscheidung. Also nicht nur die nach Feierabend reinkamen, sondern auch die privat die Anzüge noch getragen haben. Es mischte sich langsam, genau.
Aber ihr hattet jeden Tag Betrieb?
Ja, ein Ruhetag. Ich glaube, das war der Donnerstag, ja genau.
Aber dann hat sich quasi das ganze Familienleben in der Kneipe abgespielt?
Ganz genau.
Und hast du dich dann auch für immer und lange da gesehen oder hattest du den Drang irgendwann bloß hier weg? Gab es da schon so Gedanken?
Klar, bloß hier weg. Das wär ja jedem so ergangen. Es war ja so, dass ich damals auf dieser Realschule war. Und es gab damals, und ich war politisch, es gab in unserer Straße, ein Stück weiter in der Sachsstraße, gab es eine Kommune mit dem Michael Kohnen und der war privater Freund vom Rudi Dutschke. Und ich bin da nicht hingegangen, weil ich die politischen Ambitionen hatte, sondern weil ich den Lifestyle klasse fand.
Sag mal, wie
die Frauen liefen da ein bisschen more sexy rum, es war alles bunter, es war richtig toll und so weiter.
Wollte ich gerade fragen, also dir hat gefallen, wie die aussahen? Oder?
Ja, der Lifestyle hat mich angezogen, klar. Es war halt weniger konservativ und dann gab es irgendwann die Debatte um die Notstandsgesetze. Und da habe ich ein Flugblatt da erstellen lassen und habe meine Mitschüler von der Realschule zum Schulboykott aufgerufen, weil die Schule uns nicht erlaubte, zu Hause zu bleiben und die Debatte, das war ja morgens im Fernsehen, zu gucken, um politisch gebildet zu sein. Und dann ist nochmal was passiert und dann bin ich halt wegen Führung von der Schule geflogen.
Und
habe keinen Realschulabschluss gehabt. Ach. Und dann hat mein Vater gesagt, was machen wir jetzt mit dem Jungen? Wir sind jetzt hier in der Gastronomie. Und dann hat er gesagt, jetzt stellen wir uns bei Hotel Neu, dem ersten Haus am Platze in Mülheim vor, wo die ganzen Promis alle mal abgestiegen sind. Und dann habe ich da eine dreijährige Kellnerlehre absolviert.
Aber sag mal, dein Vater war aber nicht böse auf dich. Haben die eigentlich Pingo zu dir gesagt oder Hans Pingo?
Nee, der Pingo den gab's mal früher und der ist dann später nochmal aktiviert worden.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Aber deine Eltern haben dann hat dein Vater dann zu dir gesagt, sag mal, Hans-Peter, hast du noch alle Latten am Zaun, dass du jetzt die Realschule da, dass du da runterfliegst?
Nee, der war super tolerant.
Ach wirklich?
Der wusste, ich bin ein Freak, ja.
Der hat das akzeptiert.
Ja, der war ja vorher Chauffeur. Der war LKW-Fahrer, weil er schnell Geld verdienen musste nach dem Krieg. Saß mit der Flak oben auf Karstadt und musste seine Mutter und die war Witwe und die Schwester versorgen. Und weil er gut aussah und Englisch sprach, der hat ja mit 16 schon Abi gemacht, der hat 2 Klassen übersprungen, hochintelligenter Mensch, und ist dann Chauffeur bei Ferrostahl geworden. Und hat dann irgendwann einen festen Chef bekommen, der wohnte in Bredeney. Wenn der in Venezuela war, in der Villa morgens Rollladen hoch, abends runter, Fische füttern und so weiter.
Das war schon der Job.
Bei vollem Gehalt. Und der ist in Venezuela einem Attentat sein Chef zum Opfer gefallen. Und dann hat mein Vater keinen Bock mehr gehabt, für einen anderen Menschen zu fahren. Und weil sein Cousin bei der Berchbrauerei in Mülheim Fahrer war und ihm sagte, es gibt da diese tolle Kneipe, die könntest du übernehmen, hat mein Vater gesagt, Gerda, meine Mutter, kann gut kochen, also wir machen das Ding. So.
Wir müssen, glaube ich, mal eine Lanze brechen für die toleranten Väter. Weil, als du das gerade so erzählt hast, musste ich an meinen leider auch schon verstorbenen Vater denken. Einer meiner Lieblingssätze, ich rufe ihn an, ich sage, Papa, die haben mir den Führerschein weggenommen. Kommst du vorbei, ich habe noch einen, mach mal dein Bild rein.
Also das könnte mein Vater so nicht, also die krieg, so, aber hätte er sein können.
Das klingt vor allen Dingen völlig unzeitgemäß, weil die Zeit, über die du uns gerade erzählst, die kennen ja selbst ich, obwohl ich von uns beiden der leicht ältere bin, nur aus Filmen, aus Büchern. Und da heißt es immer, oh, das war so eine enge Zeit, die 60er Jahre. Und das, wogegen die außerparlamentarische Opposition, die du angesprochen hast, Rudi Dutschke aufbegehrt haben, dieser ganze Muff, diese Spießigkeit,
ganz genau,
die Engstirnigkeit. Und dann kam, so wird uns das immer erzählt, dann kam die Pille. Und haben alle Leute gesagt, so, alles klar, jetzt geht hier die Post ab.
Es waren mehrere Elemente. Ne, es war ja auch
das Pille-Element vergessen wir nicht. Nicht, dass du glaubst, wir würden das unter den Tisch fallen lassen, weil ich habe dich unter Herzensbrecher-Verdacht. Aber egal, darüber reden wir gleich weiter. Erzähl mal, was du sagen wolltest. Also die Pille war ein Aspekt.
Also die unsere Welt, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin ja am Kreier Markt, bevor wir nach Mülheim aufgezogen sind. Da gab es ja nur 5 Bäume um den Kreier Markt rum. Gab ja kein Grün. Wenn wir mal in den Schellenberger Wald gegangen sind, war wie ein kleiner Urlaub. 6 Zechen rundherum, wir waren alle bronchenkrank. Und es war alles grau in grau, die Adenauerzeit. Und wenn wir mal nach Holland kamen, weil wir da den billigen Kaffee gekauft haben, und ich habe dann die bunte Welt Holland gesehen, habe ich gedacht, ich bin auf einem anderen Planeten. Das war so geil. Mich haben Farben immer angezogen. Mein Instagram-Account heißt ja auch Pingos Colors. Und das kommt nicht von ungefähr.
Und dann kommt ein wichtiger Schritt, den wieder dein Vater oder deine Eltern unternommen haben. Ihr zieht nach Winterberg ins Sauerland.
Ja, weil die wollten sich verbessern. Der Pachtvertrag von 5 Jahren lief aus. Und haben gehört, da gibt's ein tolles Objekt in Winterberg, den Bierbrunnen, und sind dann nach Winterberg gegangen, genau.
Ja, aber ich meine, weil meine ich das nur, Nicoletta? Weil ich finde das alles so selbstverständlich nicht, dass man sagt, ja, ich verbessere mich. Du
von Essen
das auch
nach Mülheim nach Winterberg, ne? Und du, war dann deine Kellnerlehre denn schon in diesen 5 Jahren von dem Pachtvertrag?
Also 1972 sind wir nach Winterberg gegangen. Das war übrigens die Raffzeit, ne?
Also die Terrorzeit.
Ganz genau. Mein Vater war Jäger, aber nicht, weil er Jäger war, sondern weil er einen Waffenschein besitzen wollte. Er war waffennah. Er hatte zwei Spinde voller Waffen.
Oh, gut.
Und der ist auf Tat, der, jetzt ist, die Story ist, der ist nach Winterberg gefahren und hat in einem Schlag in seinem, weiß ich noch, 20M war das, hinten drin alle Waffen gehabt. Und es gab irgendwo, es gab ja die A45 damals noch nicht. Man ist ja anders nach Winterberg gefahren, von Dortmund wollte ich schon sagen, von Mülheim aus. Und ist von der Polizei angehalten worden, die sahen da alle Waffen.
Ja, was war das?
Und der hat den Waffenschein nicht dabei, die haben die alle konfisziert und der musste die später alle nochmal abholen. Das war
ein schöner Moment. Was hat er denn, wenn er nicht jagen wollte, dann wollte er die Waffen einfach nur besitzen. Wo hat er denn dann drauf geschossen?
Ganz genau, er ist mit mir ab und zu nach Kirchhellen zum Schießstand gefahren. Meine Mutter hat mit ihm geschimpft, weil meine Schulter von der FN, so ein Elefantentöter, blau war von dem Rückschlag. Und er hat gesagt, was machst du mit dem Jungen? Aber im Grunde...
Was man heute noch sagen würde, vielleicht.
Mein Vater, ein Pazifist, er war ein Linker und er war ein Pazifist, aber er liebte Waffen. Wenn er ein bisschen Depri hatte oder melancholisch war, dann hat er bis spät in die Nacht immer in die Läufe reingeguckt, gesäubert und gemacht und...
Das ist herrlich. Das ist das, was man mit Individualität meint. Linker, Pazifist und waffennah.
Ja, ja.
Stell dir mal vor, wenn ich das Glück hätte, ich würde mich mit dir verabreden und wir würden zum ersten Mal essen gehen. Ich würde dann zu dir sagen, ja, ich bin der Jörg und ich arbeite in den Medien, ich bin waffennah.
Das ist mir mal genauso passiert.
Nein.
Das war auch in Corona und eine kurze Zeit, wo ich Dating-Apps ausprobiert habe. Und man konnte sich ja nirgendwo treffen und es ging schon los, er war ungeimpft. Da war ich schon, aber ich habe gedacht, komm jetzt nicht wieder gleich die Flinte ins Korn. Und dann hat man sich erzählt, was man so macht und wo man arbeitet. Und dann hat er mir Fotos gezeigt vom Urlaub und dann ging's los. Und dann hatte der die Waffen um. Er war im Oman. Und dann hier und da habe ich die Waffe und die Waffe. Und ich habe gedacht, wo sind meine Schuhe?
War er da immer noch sympathisch?
Nein, ich bin dann.
Aber wieso hattest du schon die Schuhe aus?
Ich weiß nicht, das ging ja auch schon los. Das war ja auch Schuhe ausziehen und haben uns da hingesetzt und irgendwie unterhalten. War auch eine sehr ungemütliche Situation. Ich habe dann nur zugesehen, dass ich schnell wieder rauskomme. Und als ich unten aus der Tür war, hatte der mich schon blockiert, gelöscht. War dann auch eine ganz kurze Geschichte. Aber ich finde das auch abschreckend, ne?
Obwohl, so wie du es jetzt erzählst, ich war mal in Virginia zum Schießen, auf so einem Schießplatz da, wie die den da haben, und ich fand das toll. Also ich hätte vorher nie eine Waffe in der Hand, logischerweise, aber mit so einem, da auf so Tonstauben und so, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, ja sicher. Und vor allem, wenn du kennst das alles, wenn du dann rufst, Pull! Und dann ziehen die an so ein Ding und dann fupp, dann kommt das und rums. Das ist schon aufregend. Nur, bei dir hat es ja Winterberg andere Konsequenzen gehabt, Bingo, weil du bist natürlich. Natürlich bist du in Winterberg Bobfahrer geworden, ist doch klar.
Nee, das ist so einfach ist das nicht.
Genau.
Ich war in Winterberg, ich weiß jetzt nicht, ob das hier reinpasst, ja, ganz schnell ein bunter Vogel. Weil ich bin ja, als meine Eltern die Gaststätte in Winterberg aufmachen, habe ich gesagt, Stinkefinger, geh nicht mit. Ich bin in Mülheim geblieben.
Ach so.
Und hatte auch keinen Bock, Wochenende zu arbeiten, hab dann als Fahrer gearbeitet, also den ganz normalen Kram. Und dann habe ich...
Die Kellnerei hat dir nicht mehr gefallen?
Nee, das war so, ich hatte da schon immer eine Verbindung zu, ich fand das ganz gut, das Arbeiten im Restaurant, coolen Kampf, die Koffer hochzubringen bei Hotel Neu und so weiter, das fand ich, Thomas Fritsch war damals dabei und noch ein paar andere prominent, ich fand das Leben toll, aber Wochenende und ich wollte in eine Clique sein und die hatten ja dann am Wochenende immer Sachen unternommen und dann habe ich die Zeit halt genutzt und dann gab es in Mülheim den Berliner Platz, ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Da hing auch Helge Schneider ab, der war ja 2 Jahre jünger als ich. Und das war der Hippie-Treff. Und wenn da jemand einen VW-Bus hatte und schon einen Führerschein, mit Matratzen ausgelegt, und du bist quasi, wenn der dann am Samstag da stand, mit 5 Mark Spritbeteiligung, braucht es eine Rolle, 2 Pfennigstücke, und dann bist du nach Amsterdam gefahren. Spritbeteiligung 5 Mark, die 2 Pfennigstücke in Holland passten damals in die Automatiksrestaurant für ein Quartier, also ein Viertel Gulden, 1 2-Pfennigstück. Also man konnte die Frikandelle und diese ganzen Sachen viel billiger erstehen, weil der Slot hat die 2 Pfennig anstelle des Quartiers akzeptiert. Und das war der Berliner Platz. Und da bin ich mit den Hippies halt zusammengekommen, bin auch richtiger Hippie geworden. Ich habe damals tatsächlich geglaubt, die ganze Welt wird irgendwann, die Liebe wird siegen. Und bin dann in eine Kommune gegangen.
Was hat dich daran, also wir benutzen Hippie heute mitunter ja sogar als abfällige Bemerkung, wenn jemand sich nicht wäscht.
Für mich ist es ein Kompliment.
Ja, aber genau. Und das, weil du es ja richtig kennst. Wir kennst nur als Schlagwort. Was hat denn das für dich bedeutet? Du hast schon gesagt, die Farben haben dich interessiert. Also ganz Farben genau. Haben dich angesprochen.
Es war bunt. Es wurde, der konservative Lebensstil wurde einfach schlagartig, brachial aufgebrochen.
Wow.
Und das hat mich total fasziniert.
Eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, muss ich ehrlicherweise sagen, weil sie dich dazu verleiten könnte oder weil du denken könntest, ich möchte nicht prahlen. Aber andererseits, warum nicht? Du bist Senior- oder Seniorenmodel, du wirst fotografiert, weil du so gut aussiehst, wie du aussiehst. Du warst ja damals schon ein schöner Mann. Wie ist dir das gewahr geworden, dass du überdurchschnittlich gut aussiehst?
Vielleicht weiß ich nicht. Ich war sehr schüchtern. Ich hatte nie bis zu meiner Ehepartnerin eine Freundin, die ich jemals angesprochen hatte. Ich wurde nur angesprochen.
Siehst du, das ist doch da.
Ich war super schüchtern.
Nee, Moment. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, Bingo. Weil du hast jetzt eine sehr interessante Einstellung gemacht. Ich hatte keine Freundin, die ich angesprochen hätte. Aber es waren trotzdem Frauen in deinem Leben.
Klar, ja, ja.
Kommune habe ich mir jetzt auch ein bisschen so vorgestellt, oder gehörte das was?
Ja, wobei da war ich immer der Jüngste, da durfte ich da oben noch nicht mitspielen. Nee, das war, aber wo ich drauf hinaus wollte. Und dann fuhren Thomas Schäfer und die fuhren mit ihren VW-Bussen nicht nur nach Amsterdam, sondern auch nach Afghanistan.
Ei.
Und das kleine Afghanistan war Marokko. Und der Vinzenz, ein Freund von mir, der heute in Miami lebt, der hat schon eine Marokko-Reise hinter sich gehabt und der hat mich animiert, mit ihm dann doch nochmal eine zu machen. Und dann habe ich ein bisschen Geld zusammengespart, habe für 250 Marken Käfer gekauft, der eigentlich die Woche später in Deutschland zum TÜV gemusst hätte. Wir mussten uns also beeilen, dass die ganze Vorbereitung in einer Woche passiert. Dann hat mein Vater, der eigentlich dagegen war und sich Riesensorgen machte, mir noch zur Sicherheit 500 Mark in Form von Traveler-Schecks gegeben, die ich aber bitte nur anrühre, wenn ich sie wirklich brauche. Und dann sind wir nach Marokko gefahren und haben eine Zeit lang unten am Mittelmeer in Al-Usseima unterhalb des Haschisch-Anbaugebiets verbracht und hörten immer wieder von Marrakesch. Marrakesch ist Wahnsinn. Ich war später ja nochmal da, aber da musste man unbedingt hin. Und ja, dann haben wir den Käfer verkauft. In Marokko gibt's keinen TÜV. Die Leute haben einen Käfer angemeldet, der fährt aber nicht mehr. Und dann kaufen sie, und wir haben den, glaube ich, für 1000 Mark verkauft. Da hatten wir wieder Geld. Dann haben wir uns in den Bus gesetzt, sind nochmal durch Haschisch-Anbaugebiet gefahren, haben 340 Gramm gekauft. Damals wussten wir, unterm Kilo bist du eigentlich sauber, den könnt ihr wegnehmen, aber kann dir nichts Schlimmes passieren. Und jetzt kommt was relativ Schlimmes. Damals gab es die Olympiade in München, wo Araber, Palästinenser, Israelis erschossen hatten. Und dann sind natürlich arabische Staaten mit europäischen Staaten restriktiver umgegangen, insgesamt bei verschiedenen Vorkommnissen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, also die Europäer auch. Und man hat uns mit den 340 Gramm erwischt und hat gesagt, da ist Shisha drin, der verbotene Tabak, und wir sind für 3 Monate verknackt worden.
Nein.
Prison Civil Defense.
Und wie war das in diesem Gefängnis?
Ja, und genau. Und dann hat mein Vater, damals war Heinemann der Bundespräsident.
Gustav Heinemann, SPD.
Direkt mit Gustav Heinemann damals Kontakt aufnehmen wollen. Natürlich nie mit ihm direkt, aber gesprochen. Und dann haben die jemand von der Botschaft geschickt. Bla bla bla. Mein Vater hat Geld geschickt. Und dann wurde die Strafe auf 1 Monat reduziert.
Aber du hast im Gefängnis gesessen.
Ja, ja. 32 Tage während Ramadan in Oktober 72.
Ich weiß, dass zum Beispiel Heiner Lauterbach ist so eine Reise nach Indien nicht gut bekommen. Der hat nämlich versucht, sich mit Drogengeschäften über Wasser zu halten und landete dann auch im Gefängnis in so einem Käfig, in dem Innenhof von so einem Gefängnis, glaube ich, in Neu-Delhi. Und wie war das bei euch?
Es war ein spiegelbildlicher Trakt. Und wir waren in dem europäischen Trakt, der wurde eigentlich gebaut für 350 Insassen, es saßen aber fast 800 da drin. Es war brutal.
Also nicht so ganz.
Ratten am Klo, die man erst wegschicken musste. Ich hatte Dysenterie, eine Krankheit, wo viele Europäer dran sterben im Knast. Ich habe sie überlebt, also so eine Art Ruhr. Und ja, und die meine Kinder haben heute noch die Briefe auf dem Fluchpostpapier, die ich aus dem Knast an meine Mutter schrieb, so ganz demütig: Ich freue mich auf Arbeit, ich freue mich aufs Establishment, ich freue mich auf sichere Deutschland.
Und Winterberg ist so schön.
Ja, ganz, ganz genau. Und dann kam ich nach Winterberg, und weil mein Vater einen französisch sprechenden jungen Mann nahm, weil er ja auch direkt mit dem Knast kommunizieren wollte, wusste ganz Winterberg, was ich für ein Vogel war.
Nein.
Als ich dann nach Winterberg zog.
Dann haben die alle gesagt, oh, das ist ja aus dem
Aber das war auch dann wieder in... Ich war dann trotzdem bei Mädchen, waren ja keine Frauen, bei Mädchen interessant.
Was ist mit den Euro-Schecks?
Ja, die waren natürlich weg. Alle weg, ja klar.
Aber die habt ihr nicht alle, oh Gott.
Ja, ich habe ja, also wir schuldeten ich war ja mit einem Kumpel drin und mein Vater hat das ganze Geld überwiesen. Mein Kumpel hat 2 Jahre bei meinem Vater seine Schulden abgezahlt, noch nachdem er wieder zurück war.
Hast du denn befürchtet oder hast du dich dann nach dieser Erfahrung mehr davor gefürchtet, abzurutschen und auch hier ins Gefängnis zu müssen oder dass dir sowas?
Also das war schon prägend. Das war prägend. Ich, was ich da geschrieben hatte, war dann auch so ein bisschen in meiner DNA. Ich will jetzt ein anständiger Mensch sein.
Und nicht mehr in irgendeinem Gefängnis.
Ja, ja, ich bin natürlich weiter immer open-minded geblieben, aufgeschlossen und so weiter, auch wieder nach Amsterdam gefahren und alles, aber. Ja.
Was ist am Kiffen das Schönste?
Also ich erzähle sehr oft meiner Familie, meinen Kindern gegenüber Geschichten, die ich wiederhole, weil ich sie selber toll finde. Und dann verdrehen die immer die Augen, wenn die eine Wiederholung kommt. Aber eine kann ich unendlich oft wiederholen. Das ist die, ich glaube, es war Santana Abraxas. Ne? Die LP kam neu raus. Und man wäre ein Kollegenschwein gewesen, wenn man die alleine aus dieser Plastikumhüllung rausgeholt hätte und auf das Torrens-Laufwerk gelegt hätte. Wir hatten ja damals alle tolle Anlagen. Billige Autos, aber tolle Musikanlagen. Und man hat das mit Kollegen kollektiv gemacht. Und dann haben wir die Nüsse auf den Tisch gestellt, die Rosinen, die Trockenfrüchte, haben eine Kerze angemacht, haben ganz feierlich die LP geöffnet und haben natürlich ein Chillum geraucht und haben dann in Premiere, und jetzt kommt das Wesentliche, in Premiere zusammen die neue LP von Santana gehört. Und das neiden mir heute meine Kinder, weil das haben die nicht mehr.
Sag mal, was ist ein Chillum? Ich weiß noch nicht mal, was
Chillum ist. Sieht aus wie so ein Trichter. Da kommt eine kleine Styroporkugel oder ein kleiner Stein rein, der den Tabak nicht durchlässt. Dann kommt erstmal unten ein bisschen Tabak rein, oben die Mischung. Und dann nimmt man ein Tuch, ganz ekelhaft. Jeder hat eigentlich sein eigenes Tuch, so als Filter, und zieht dann so.
Und dann, ab wann wird's dann schön?
Genau. Wir haben immer von Bewusstseinserweiterung gesprochen. Vielleicht ist es das auch. Und also man hat die Musik tiefer wahrgenommen.
Als viel schöner
als... viel genauer gehört und mehr ganzheitlich.
Ist das viel schöner als besoffen sein?
Äpfel und Birnen würde ich sagen.
Passt nicht zusammen. Also ist nicht Rausch gleich Rausch.
Nee, also wenn man ganz wild war, haben wir ja beides auf einmal gemacht. Ne, dann haben wir, weil ich schüchtern war, 303, alt getrunken noch in der Kneipe, dann in die Tenne gegangen, quasi die Disco oder der Club am Platze in Winterberg, um ein bisschen freier zu sein. Und dann kamen die Kumpels an, ach komm, lass uns in den Wald fahren, noch einen rauchen und so weiter. Also die Mischung war ja tödlich dann, ja.
Okay, und wenn du die Schüchternheit überwunden hast, was geschah dann?
Dann, wenn eine Band in der Tenne gespielt hat, bin ich auf die Bühne gegangen, hab gesungen.
Oh. Und haben die dann gedacht, jetzt ist der, der in Marokko im Gefängnis saß, auf der Bühne und singt?
Ja, ich war immer, ja. Ja.
Wolltest du da denn zu dem Zeitpunkt überhaupt noch mal weg oder hat die sich das so angefühlt, dass...
Was weg? Wovon weg?
Aus Winterberg.
Ja, ich wollte da weg.
Doch.
Ja, ja, das ist ja schon Provinz.
aber
und das ist, auch wenn da die Touristen kommen, und das ist, ich wollte große, weite Welt. Wir hatten montags frei und dann bin ich meistens immer nach Mülheim gefahren. Und wenn mein Vater sagte, im Moment ist so eine halbe Nebensaison, wir machen den Dienstag auch noch dicht, sind wir nach Paris oder nach Amsterdam und so weiter. Immer reisen, reisen, reisen. Also wenn heute, Retroperspektive, ich sag, was war meine Vision? Ein buntes Leben haben und reisen.
Aber die Sache mit dem Bob, wir wollen, die musst du uns erzählen, ja, ja. Pingo. Wie konnte es sein, dass du ein erfolgreicher Bobfahrer?
Ich war ja nicht so erfolgreich. Dafür, dass in drei echten Saisons kann man nicht gut werden. Dann hat man zu wenig Fahrten. Außerdem war ich auch eigentlich gar nicht so dieser typische Rennfahrer, der sich mit dem Material zinnmäßig beschäftigt. Auch hier wieder der Lifestyle, das Reisen auf andere Bahnen, nach St. Moritz und dahin und so weiter. Das ganze Paket hat mich viel mehr interessiert, als ein guter Bobfahrer zu sein. Und das hat mich eigentlich mehr interessiert. Mich hat auch interessiert, dass ich meinen Körper entdeckt habe. Ich wollte ja einen guten Start machen, da musste man Krafttraining machen. Ich bin da ja auch innerhalb von auch wieder einem halben, dreiviertel Jahr, bin ich von Spargeltarzan auf relativ kräftig gewachsen. Ne?
Und die, ich meine, das, was dann passiert, dass man in so einem Ding sitzt, in so einem gar nicht so dicken Ding und rast durch so einen Eiskanal, das war dir aber angenehm, also weil das ist, man könnte das ja auch gefährlich finden oder bedrückend.
Ja, ich habe immer Schiss gehabt, ne? Also, aber es war ja so, Königssee war eine nicht ungefährliche Bahn damals. Und als sie mich ja mitgenommen hatten nach Königssee, was ich dir, glaube ich, vorher, das gehört ja nur, ich bin mitgenommen worden, weil mein Vater sagte, mein Sohn ist ein schneller Anschieber. Der rennt schnell auf 100. Dann haben die mich mitgenommen, haben gesagt, ja, der ist gut, aber für einen Bremser reicht es nicht. Aber ich wollte das jetzt. Ich wollte diesen Lifestyle. Also bin ich dann nach Eagles gegangen, zu so einem Pilotenlehrgang hieß das. Eagles ist nach wie vor heute noch die sicherste Bahn der Welt. Hab da meinen Pilotenschein gemacht und bin Bobfahrer geworden.
Das ist ja ein Durchschnitt. Bremser heißt?
Bremser heißt eigentlich der hinten drauf sitzt. Die Bremse wird heute kaum noch benutzt, weil die Bobbahnen heute einen Auslauf haben. Der geht dann wieder berghoch. Dann wird die manchmal noch mal einmal kurz benutzt, damit er nicht mehr zurückrollt. Mhm. Und früher bei den Kunsteisbahnen, die Zeit kenne ich nicht. Da war Bobfahren richtig gefährlich. Da musste der Bremser vor der Kurve so viel abbremsen, dass man nicht über die Kurve rausfliegt, aber nicht zu viel, dass man unten im Ziel nicht langsamer ist als der Konkurrent. Das war der Bremser hatte damals, wo es noch nicht so athletisch wurde, noch nicht so um den Anschub ging, mehr die Funktion, geschickt zu bremsen und der Pilot halt die Kurve richtig anzusteuern.
Wenn man jetzt dem ehemaligen Fußballspieler einen Ball hinlegt, dann hat der immer sofort Bock. Der möchte nochmal so einen richtig schönen Pass, weil das einfach toll ist. Das gibt's für verschiedene Sportarten. Ich glaube, das gilt bestimmt sowieso auch für so Sachen wie Skifahren und sowas, wenn man das dann nicht wieder ganz. Ist das beim Bobfahren auch so, dass du heute manchmal noch denkst, ach, wenn ich nochmal da drin sitzen könnte, das war gerade die Olympische.
Ich gehe die immer noch gedanklich durch. Und wenn ich die Bahn abfahre, dann ist es tatsächlich die 1:08. Ja, also so, ne, dieses mentale Abfahren der Bahn. Aber das habe ich jetzt persönlich nicht erlebt. Ich habe vorhin gesagt, Eagles ist die sicherste Bahn der Welt. Und da gab es dann jahrelang immer so ein am Ende der Saison ein Veteranenrennen, wo ehemalige Bobgrößen sich getroffen haben. Dann war da mehr Party, sind dann auch gefahren. Und dann gab es dann so viel Stürze, weil über 40 ist die Reaktionsfähigkeit nicht mehr groß genug. Und dann haben die diese Tradition abgebrochen, weil du kannst nicht mehr eigentlich über 40, 45, gibt mit Sicherheit Ausnahmen, so reagieren, wie du reagieren musst. Du musst ja in Bruchteilen von Sekunden in einer ganz engen Kurve den Bob bis oben an die Kante ansteigen lassen, um dann genug quasi Druck ausgeübt zu haben, dass du auch aus der Kurve rausfahren kannst, ohne einen Sturz zu haben. Wenn du den Bob unten durchquälst, kippt er. Und der Bremser kann sich das Schlüsselbein brechen, weil er hinten sitzt und auf die Seite knallt.
Wir sind immer noch auf deinem Weg, ein anständiger Mensch zu werden. Und da ist dann die nächste Station Sylt. Sylt, warum Sylt?
Was? Ja, genau. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Mein Vater wollte aus gesundheitlichen Gründen das Restaurant nicht mehr weiterleiten. Ganz genau. Und er war ein Hobbyphilosoph. Und er meinte, und es war auch so, er hat nicht in Winterberg nicht genug potenzielle Philosophie-Partner bekommen. Der sagt, im Ruhrgebiet ist eine viel höhere Intelligenz und so weiter. Ich will da wieder hin, zurück und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, mit meinem Kumpel Manni, der mit mir damals in Neu die Lehre gemacht hat, der hat auch bei uns gearbeitet, wir übernehmen das. War eigentlich alles klar, mit Bankenübernahme und so weiter. Und dann sagte mein Vater irgendwann, nee, ich bleib doch in Winterberg. Und da habe ich gesagt, du kannst mich mal. Ich mache jetzt hier das ganze Risiko und so weiter und du kommst rein wie der große Zampano und bleibst hier trotzdem der Boss. Da habe ich keinen Bock drauf. War auch ganz eindeutig, brauchte ich gar nicht lange überlegen. Ja, und dann hat er das Restaurant verkauft. Und da habe ich gesagt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Da hat ein Kumpel gesagt, geh doch nach Sylt. Ne, du bist ein Gastronom und da triffst du dann auch andere Gastronomen. Da ist auch dann die Idee durch den Kontakt mit Vollblutgastronomen entstanden, danach auf die Hotelfachschulen in Dortmund zu gehen.
Aber wie war das auf Sylt in der Zeit, 70er Jahre auf Sylt, Vollblutgastronomen? Sagst du gerade, was hat das bedeutet? Also wie gesagt, auch da wieder unsere Erinnerung, Songs, ich hatte es dir vorhin schon gesagt, Ballroom Blitz von Sweet, wo man so denkt, wow, wenn man sich davon ein Video
anguckt. Die Partys auf Sylt waren damals schon sehr, sehr wild.
Ja, aber da möchte ich jetzt nicht nur den Begriff, sondern Pingo, da musst du uns mal jetzt einen Eindruck von geben, wenn wir beide in die Zeitmaschine steigen könnten, Nicoletta und ich, und wir könnten als erwachsene Leute, die wir heute sind, an einer Party teilnehmen, die du als wild beschreibst. Was würde uns dann da begegnen? Was passiert da?
Es war internationaler als alles, was ich bis dahin erlebt hatte, obwohl es eigentlich auch eine Provinz ist. Du hast Leute aus der ganzen Welt da kennengelernt. Dann auf Mädchen, Frauen bezogen. Ganz tolle Auswahl. Models, die auch dann da gekellnert haben oder als Hostessen gearbeitet haben und so weiter. Es war eine unheimlich illustre, schöne Mischung von Menschen. Ja, es war toll.
Gab es das, dass Frauen zu dir Nein gesagt haben?
Natürlich. Aber weil ich mich doof angestellt habe. Aus der Schüchternheit heraus.
Kommen wir nochmal zu dem Wildpunkt zurück. Es ist also eine Party auf Sylt mit der 70er Jahre. Nicoletta und ich kommen dahin und du sagst uns, pass auf, jetzt wird hier Folgendes gleich passieren. Bereitet euch auf das und das vor. Ich weiß nicht, was du uns gesagt hättest. Trinkt nicht zu hastig, trinkt schnell. Was ist so eine wilde Party in deiner Erinnerung? Also was hat die wilde Party wild gemacht?
Das ist schwer zu sagen. Also das ist ja eigentlich geblieben. Wenn man heute in irgendeinen Club in Berlin geht, ist es wahrscheinlich noch viel wilder. Es war in meinen Augen wild, aber hier jetzt für den Zuhörer so besonders nicht. Es war mehr die Mischung der Menschen, ne? Es war die Seeluft.
Die Seeluft. Das wäre mir jetzt in dem Zusammenhang nicht eingefallen. Nicoletta, hast du schon eine Vorstellung?
War das das ganze Jahr? Also kannte man sich oder weil es so provinziell war oder waren
ja, ja,
es Woche ist, neue
nein,
Leute?
Und ja, es kamen neue Leute, aber es war ein Dorf. Und das war ja auch toll, wenn du in auch Winterberg und auch Sylt, wenn du jetzt irgendwo in so einen Club gehst und deine Flasche steht schon da oben, ne? Also ich habe meist damals Campari getrunken, ist nicht ganz so wild, aber auch trotzdem cool, und die Bardame gibt dir ein Küsschen und du bist da bekannt, dann hast du ja einen ganz anderen Status, als wenn du da so als gaffender Tourist sitzt, der den Status ja noch gar nicht haben kann. Das ist ja auch nochmal ein Riesenvorteil. Einfach nur die Atmosphäre hat man sehr genossen.
Und diese Flasche hattest du da stehen, weil du Kollege warst und du jetzt.
Ja, ich habe im Village war das, ne? Das war nicht jetzt das Pony, sonst war das andere Ding. Da stand hinter der Theke quasi mit so einem kleinen Bändchen und so einem Pappschild Pingo drauf, ne? Und die habe ich gekauft und dann habe ich immer nur das Mineralwasser bezahlt, weil die Flasche war ja schon bezahlt. Und konnte dann auch Leute einladen und so. Du hattest einen ganz anderen Status.
Und wenn man zu dir gekommen ist und du warst der Wirt, der Gastronom.
Also jetzt in der Kupferkanne mal.
Ja, ja.
Ja, da war ich ja Kellner. In der Kupferkanne war ich Kellner und die Kupferkanne, warst du mal da? Oder ja? Das ist ein unterirdisches altes Hünengrab oder was auch immer, das von einem Künstler in der Nachkriegszeit ausgegraben wurde und dann erstmal ein Teil, zweiter Teil. Es gab das deutsche Restaurant, französische Restaurant. Es war, und dann gab es die Disco. Es ist in mehrere Bereiche eingeteilt gewesen, ganz verwunschen. Dann so kleine Erker, da stand eine gebrochene Cointreau-Flasche, dahinter eine kleine Lampe. Also wirklich wie tausend eine Nacht. Das war einfach traumhaft. Und da sind natürlich auch viele Promis abgestiegen. Es gab eine sehr hochwertige Speisekarte. Wie ich vorhin schon mal sagte, Ruth Maria Kubitschek war Stammgast. Und wenn ich da war, egal ob sie in meiner Abteilung saß oder nicht, ich musste ihren Babysteinbutt filieren. Babysteinbutt filieren ist eine hohe Kunst.
Warum?
Das Fleisch ist sehr weich und das in den unterschiedlichen Gaben sauber auf den Teller, nicht zermatscht, zu servieren, das muss man können.
Aber wie ist das dann gewesen, wenn du jetzt als, also das offenbar ja besonders gut gemacht hast, also nicht nur das Filetieren, sondern der ganze Auftritt. Ist das dann so gewesen, dass du gekommen bist, die Ruth, Mensch, Ruth, da bist du wieder. Also so, man kann ja da nicht in sich gekehrt diesen Job machen.
Wir durften übrigens Privatkleidung tragen, das war toll.
Ach so, keine Fliege. Und
Nee, wir durften Privatkleidung tragen. Wir hatten aber trotzdem so ein Küchentuch so hier umhängen. Das war, ne, in dem Moment, wenn mal was geschlabbert ist, einen Teller abputzen kann und so weiter. Und Detlef war mein Oberkellner. Detlef war schwul und Detlef sagte immer, Pingo, du bist der erste Mann, in den ich mich verliebt habe, mit dem ich nicht ins Bett gehe, mit dem ich nicht kuschel. Und Detlef sagte dann immer, wenn es 11 Uhr war, so jetzt plänkst du pläng, blong de blong. Ne? Und dann sagte Detlef auch immer, Pingo, wenn es hektisch wird, dann läufst du hier durch wie ein Brauereipferd. Du musst das so elegant machen wie ich. Du musst so durchschlängeln. Ja, du musst das mental ganz anders umsetzen.
Also nicht so ackern.
Ganz genau. Ich war ein Hektiker.
Unsere westfälische.
Ja, wenn du hast ja unheimlich schnell viel schaffen müssen. Die Küche hat geschimpft, die Durchreiche war voll und dann sagte ein Tisch, wir wollen gerne zahlen, aber getrennt. Dann warst du super gestresst. Ne, und das war halt.
Aber sag mal, daraus habe ich jetzt gerade gelernt, Pingo, dass du sagst, weil du als Hippie davon ausgegangen bist, die Liebe gewinnt und die Liebe wird sich durchsetzen. Das heißt aber nur die Liebe zu Frauen, der Liebe zu Männern oder dem Leben der Liebe zu Männern hast du keine Chance gegeben.
Das ist ja wieder was ganz anderes. Sollen wir jetzt hier über Liebe philosophieren?
Ich meine Sex mit Männern.
Mitgefühl, Liebe und ja, das ist ne, die wirklich Hippie-Philosophie.
Ich liebe auch diverse Männer, aber ich hatte noch nie Bock, mit denen zu schlafen. Mhm. Finde das aber auch ein bisschen eng, eigentlich genau genommen, oder? Wenn man das so sieht. Also wenn man so denkt, warum kann man nicht auf Männer auch Lust haben? Kann man das nicht entwickeln, wenn man sowieso so drauf ist?
Ja, da kann ich überhaupt gar keine Antwort drauf geben. Ich war eigentlich immer hetero. Obwohl Sylt war sehr gut schwul durchsetzt. Es gab ja auch, genau, ich habe den Namen vergessen. Mein Stammclub war eine Schwulendisco.
Weil?
Da kamen natürlich auch Frauen hin. Ne? Die war besser geführt. Mhm. Die haben das besser gemacht, den Job damals. Oder heute auch noch, weiß ich nicht.
Ja, aber dann du als schöner Mann in einer Schwulendisco. Ist ja eine Gemeinde.
Konnte ich gut mit umgehen. Ja. Auf Sylt habe ich es wirklich gelernt. Da gut mit umgehen zu können.
Also du hast dann ein bisschen geflirtet und dann.
Ja, ja. Ich bin freier geworden. Ne? Ich hatte mal eine Freundin, auch noch in Winterberg, die hat mit behinderten Kindern gearbeitet und dann bin ich mit der mal spazieren gegangen. Da hatte ich auch im Anfang Berührungsängste. Aber nach dem dritten Spaziergang habe ich die Berührungsängste verloren. Und durch diesen ständigen Umgang mit dieser Welt in Sylt habe ich mich da befreit. War schön. Eigentlich.
Nicoletta,
ich frage mich so ein bisschen, es hört sich immer so an, als bist du da eigentlich zufrieden und wenn du woanders hingegangen bist, hat dich jemand da rausgezogen. Also der eine überredet dich, lass uns nach Marokko fahren und dein Vater hat das mit Winterberg halt initiiert und jetzt bist du auf Sylt und da du ja nicht mehr da bist, ich kenne das ja, wenn man so im Urlaub ist und denkt, ach, die führen so ein schönes Leben, ne? Die haben jeden Abend Fete und
ja, so schön war das ja nicht nur.
Genau. Und
ich habe ja 6 Monate auf Sylt ohne freien Tag gearbeitet.
Ja.
Und dann bin ich tagsüber, weil ich mich auf die nächste Bobsaison vorbereitet hatte, bin ich mit Bleiweste in die Dünen gegangen und habe da Dünensprints mit Bleiweste gemacht und so weiter. Ich war auch jeden Abend, wenn Feierabend war, in der Kupferkanne sowas von platt. Also ich habe nicht täglich Fete gefeiert, um Gottes Willen, ging ja gar nicht rein. Von Energie her.
Und warum bist du dann da wieder weg? Also was ist
ja, nein, ich habe mich da ja hauptwohnsitzig gemeldet. Ist auch nochmal ein interessantes Thema. Und dann, wenn die Saison vorbei ist, dann gehst du hin und sagst, ich beantrage Stempelgeld, so hieß damals Arbeitslosenhilfe. Und so musste ich meinem Vater in der darauffolgenden Bobsaison nicht so sehr auf der Tasche liegen. Mhm. War so ein Trick, darf man heute sagen, ne?
Und Sport, das ist ja bis heute eine total wichtige Sache für dich. Wir würden tatsächlich die Übersicht verlieren, wenn wir jetzt diese ganz faszinierenden.
Ja, danach ist ja die Hotelfachschule, das ist ein wesentlicher Punkt.
Ja, Hotelfachschule ist wichtig, weil das die war
ist
auch
wichtig, weil da
glaube ich gar nicht mehr.
Die Woga haben wir.
Ja, ja. Genau, im Rombergpark, ja. Genau. Ja, wo damals Hösch noch existierte und wir die Fenster im Hohen zur Hochsommer zulassen mussten, weil wenn die da gelöscht hatten, roch alles nach Schwefel, ganz ekelhaft und so weiter. Und die Hotelfachschulen-Idee ist entstanden, weil ich ja mich mit einigen Vollblutgastronomen in Sylt umgab und die haben gesagt, du kannst noch was machen, du kannst sogar noch deine mittlere Reife nachmachen, du machst einen staatlich geprüften Betriebswirt. Und ich hatte schon den Trieb, noch mal was zu machen mit meinem Leben. Und dann habe ich mich auf der Hotelfachschule angemeldet und in meinem Semester saß auch damals noch verlobt mit jemand anderem, meine zukünftige Frau, Mutter meiner Kinder. Und der Direktor der Schule hörte, der Herr Maktuschewski ist Bobfahrer. Der ist Bobfahrer, wie will er das denn machen? Und dann hat er mich in seinem Büro zitiert und hat gesagt, Herr Maktuschewski, Herr Klausen hieß er, Sie sind Bobfahrer? Ich sagte, ja. Und wie wollen Sie das denn anstellen? Weil ich dachte, ich habe immer damals die Bobfahrer, Studenten, die haben Zeit. Ja, die sind nicht gestresst, sie müssen nicht danach beim Vater in der Kneipe arbeiten und so weiter, können sich ganz auf Bobfahren konzentrieren. Und habe ich gesagt, wenn ich dann mal hier Ausfallzeit habe, hole ich die halt nach. Da sagt der Herr Maktuschewski, wie viel Geld bekommen Sie gerade im Monat? Da sage ich, ja, 1300 Mark. Wissen Sie, woher Sie bekommen? Das ist landesversicherungsfinanziert. Das ist analog zu Ihrem vorherigen Gehalt und so weiter. Wenn Sie hier eine Sekunde nur wegen Bobfahren fehlen, sind Sie schneller weg, als Sie gekommen sind. Und da hatte ich eine Krise. Ich hätte nach Sapporo gekonnt, die kommende Saison, weil der ganze A-Kader hat aufgehört, aus Altersgründen. Also ich hatte Riesenchancen in der Saison drauf, wirklich dann auch aus meinem Grundkönnen als Bobfahrer was machen zu können.
Aber nicht mit dem
Typ. Dann hätte ich sagen müssen, okay, Schule schmeißen. Und hinzu kam ja noch, dass da die Frau war, wo ich anfing mit zu flirten, wo ich Chancen bei hatte, die später ja dann Mutter meiner Kinder wurde und hatte ich zwei Gründe. Also meine Ex-Bob-Kollegen haben gesagt, der hat's ja nicht mehr alle, dass der jetzt aufhört, wo der A-Kader aufhört. Aber alle anderen haben gesagt, richtig gemacht. Und dann habe ich die Hotelfachschule.
Aber konntest du denn, als man dann im Fernsehen gesehen hat, dass da die Winterspiele sind, also konntest du das angucken oder?
Jetzt?
Nee, damals, als du da nicht mitgemacht hast, weil du an der Hotel... Weil
so, ja, doch. Ich kannte ja die Szene noch. Es kam ja hinzu, dass mein Vater merkte, in einem Club, es gibt gute und schlechte Kufen. Das weiß man immer erst, wenn die im Einsatz waren. Die sind unterschiedlich gehärtet und so weiter. Und ich hatte mal einen guten Satz und bin super gefahren, wie ein junger Gott. Und dann wurden mir die abgenommen und an den gegeben im Club, der über mir stand, der besser fuhr. Und das hat mein Vater sehr gedemütigt. Und da hat er autodidaktisch, der war ja Rentner, der hatte Zeit, der war intelligent, hat der Recherche betrieben und der hat die weltbesten Kufen gemacht. Der Fürst von Monaco, der Albert, saß in unserem Wohnzimmer in Winterberg und hat mit meinem Vater Kufendeals gemacht.
Wow.
Weil es gab in der damaligen Zeit keinen Weltmeistertitel, kann ich jetzt hier auch sagen, können sich jetzt irgendwelche Bobfahrer beschweren, in den Jahren drauf, Kaltwässerkufen, also wenn Kaltwetter war, kein Weltmeistertitel, kein Olympiasieg, die nicht mit Kufen meines Vaters gewonnen wurden.
Wow.
Das Rezept hat er übrigens mit ins Grab genommen, haben auch viele gesagt, warum hast du das? Aber das wäre heute nichts mehr wert, weil heute ist egaliert. Die dürfen nicht mehr die unterschiedlichen Qualitäten, unterschiedliche Material fahren.
Aber was hast du an der Hotelfachschule gelernt, was du noch nicht wusstest?
Ja, kaufmännisches Denken. Man muss ja immer denken, mein Vater war Fahrer, hat dann die Gaststätte gemacht. Ich bin damals in die Kellnerlehre gegangen, habe da Kalkulation gelernt. Dann habe ich mit meinem Vater, haben wir dann die Speisen kalkuliert mit Küchenallgemeinkosten, Gemeinkosten und so weiter. Haben wir quasi geguckt, dass wir auch wirklich eine Marge überhalten und alles. Und so. Wir waren keine Kaufmannsfamilie. Das war nicht in den DNA meiner Kinder, ist es, weil wir es ja später waren. Also kaufmännisches Denken und auch 2 Jahre lang, 4 Semester mit anderen Vollblut-Gastronomen ständig umgeben zu sein, das prägt, ne? Die gesamte Atmosphäre, nicht nur das, was man in der Schule lernt.
Dass wenn heute jemand dir eine Suppe serviert oder dir eine Flasche Wein aufmacht im Lokal, du guckst noch genau oder du könntest nicht das abstreifen und sagen, komm, lass ihn mal machen.
Es verflüchtigt sich ja ein bisschen. Es gibt ja nicht mehr ganz so viel die Rituale, aber ich kann mich daran erinnern, es war eine mit meiner Frau damals unsere US-Reisen, weil wir haben ja dann Produkte aus USA importiert. Und dann sind wir in so ein High-End-Restaurant gegangen und der Kellner hat das Typische gemacht, was wir auch alle gelernt haben, vom guten Wein den Korken nochmal mit so 2 Zahnstochern nochmal auf den Tisch zu legen, nachdem er die Flasche entkorkt hatte. Und ich habe mir tatsächlich den Korkenbrand angeguckt. Und der Kellner hat fast eine Gänsehaut bekommen. Der hat gesagt, ich bin jetzt seit 3 Jahren hier. Ich mache immer wieder das Ritual. Sie sind der Erste, der sich den Korken wirklich so fachmännisch anguckt. So wie es sich auch wirklich gehört.
Was konntest du denn aus dem Korkenbrand erkennen?
Ich habe das nicht, ich habe das Spiel nur gespielt.
Das wollte ich gerade fragen, ob das Show war oder.
Ja, okay. Ich habe schon geguckt, ob ich da irgendwas drauf entdecke. Und habe ja später, ich habe hinterher von Wein habe ich erst richtig was gelernt. Ich habe ja den letzten Monat auf Sylt gar nicht in der Kupferkanne gearbeitet, sondern in Cliffs Herberge. Cliffs Herberge ist ein Haus am Watt neben dem Axel Springer Haus, das einzige mehrgiebelige Rietachhaus, aber millionenwert. Und eine reiche Schweizer Hoteliersfamilie hat das da aufgemacht, aber eigentlich als Privathaus. Der Frau wurde langweilig und dann hat sie daraus Cliffs Herberge gemacht. Es gab da mehrere Zimmer, die keine Nummern hatten, die hatten Namen von Piraten. Abgestiegen sind da beide Flickbrüder, Muck und Mick Flick, die Alice und Ellen Kessler. Mhm. Waren da ständig. Tassilo Trost, der damals für den Playboy schrieb und so weiter. Dann war der alte Herr Mauser, die Firma, die große, in Brasilien produziert und in Deutschland. Der alte Herr Mauser, der war damals schon um die 80 rum. Seine Frau, die lila gefärbten Haare, ging immer früh schlafen und in dem Restaurant, da waren 7 Tische, jeder Tisch hatte ein super Kunstwerk. Für jedes Kunstwerk gab es eine Alarmanlage und der saß da einsam und ganz alleine. Und ich war da noch und musste ja so lange bleiben, wie er da saß. Und dann hat er mit mir manchmal 3, 4 Flaschen Wein aufgemacht, die wir natürlich nicht geleert hatten. Da musste der Unsummen für zahlen, aber der hat es ja. Und dann hat er mir zu den Weinen Sachen erklärt und er hat in mir einen interessanten Zuhörer gefunden. Also ich habe das Interesse nicht gespielt, es war tatsächlich vorhanden. Und dann haben wir da Nächte verbracht mit dem Herrn Mauser. Das war der letzte Monat auf Sylt.
Wow. Also das heißt, das ist ja auch nichts.
Auch ein Zufall, ne? Das kann ich gar nicht. Und zwar kam es daher, genau, der Kellner, der eigentlich, die stellten nur 3-Sprachige ein, der in Cliffs Herberge arbeitete, hatte Hexenschuss. Und dann sind die zur Kupfergarne gegangen und haben gesagt, könnt ihr uns einen ausleihen? Ja, frag mal einen Pingo.
Weil sie dich am einfachsten abgeben konnten? Ja, wie soll man das verstehen, wenn man dann...
Ja, einen, der passt irgendwie von... Ich weiß jetzt nicht, welche Attribute da...
Und das war der letzte Monat, das wusstest du schon, als der Monat losging, oder?
Nein, ich wusste gar nicht, was mich erwartete mit Cliffs Herberge. Die hatten Swimmingpool und an dem Swimmingpool, also zur Wattseite hin war das ja ganz, ganz irre. Man kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Man sieht das auch von außen nicht. Das ist eine Hecke vor. Wenn man das einmal mal, ich glaube, das ist heute wieder ganz privat. Traumhaft, traumhaft. Und da gab es neben dem Swimmingpool ein kleines Juweliergeschäft. Der machte nur 2 Stunden pro Tag auf. Und die Kunden kamen, es waren auch Externe, und haben dann Appointments gemacht und dann ihre wertvollen Juwelen da gekauft.
Hat dich das den interessiert, jetzt beispielsweise die Kessler-Zwillinge kennenzulernen? Oder?
Ja, ja, ich habe mich mit der, ich weiß gar nicht mehr, ob das, die sind ja jetzt jüngst gemeinsam verstorben. Da habe ich dann nochmal die ganze Geschichte, die ist nochmal wieder aufgelebt. Und eine von beiden, ich weiß nicht mehr welche, die war ständig da. Die Schwester kam nur ab und zu. Und Cliffs Herberge galt ja auch als das Hotel für diejenigen extrem Wohlhabenden. Ich kenne die Zimmerpreise gar nicht. Habe ich nie erfahren. Die extrem Wohlhabenden, die auf Sylt kein eigenes Anwesen haben. Mhm. Also wer extrem wohlhabend war, hat sich in Cliffs Herberge einquartiert.
Wir müssen den Sprung schaffen, ja, Ingo, vor allem auch zu diesen außerordentlichen sportlichen Aktivitäten und zu den Geschäftssachen, zu denen du dann hier in der Umgebung auch wieder mehr durch Zufall eigentlich gekommen bist. Weil du hast vorhin schon mal, du hast irgendwann plötzlich angefangen, Nike-Sachen zu verkaufen, wo du schon erzählt hast, wo du eine richtig ordentliche Mark mitgemacht hast, aber auch das durch Zufall eigentlich.
Ja, ich bin ja als ich auf der Hotelfachschule war, hat der Peter Krämer, der Inhaber der Tierbrauerei damals, mit dem habe ich mehrere Nächte in Winterberg verbracht, war ein Philosoph. Wir haben uns immer ganz, ganz toll unterhalten. Und als der hörte, der Pingo ist auf der Hotelfachschule, der hatte gesagt, dann lass den mal hier antanzen. Das war ein halbes Jahr, bevor die Schule zu Ende war. Und dann kam ich da in dieses ledergetäfelte Büro, sexy 50-jährige Sekretärin. Ich denke, wo bin ich denn hier gelandet? Ich wusste nicht, dass Peter Krämer der Inhaber ist. Ich dachte, wusste, es ist ein hohes Tier bei der Tierbrauerei. Und dann hat er mir einen Job angeboten für nach der Hotelfachschule mit, ich weiß nicht, ob euch die Zahl was sagt, mit 110.000 Mark Jahresgehalt. Das war wahnsinnig für die Zeit. Und ich habe natürlich das Angebot angenommen und ich hatte eine ganz besondere Vertragsgastronomenbetreuung. Also nicht so viele wie meine Außendienstkollegen, sondern nur ein paar ganz besondere, die ich auch wirtschaftlich betreut habe. Es gab Gastronomen, die haben enorme Hektoliter-Umsätze gemacht, konnten aber nicht mit Geld umgehen. Haben schwarz ihr Fleisch gekauft, aber die Gewürze auf Rechnung in der Metro. Und dann hat das Finanzamt so am Schlawittchen gehabt. Und all diese Sachen, die Tricks kannten die nicht. Und ich habe die quasi dahingehend im Sinne der Brauerei betreut. War ein irrer Job. Ganz, ganz toll. Der hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt wollte natürlich meine Frau, damals noch Verlobte, auch Wochenende frei haben. Weil ich hatte das erste Mal in meinem Leben Wochenende frei. War toll. Und als junges, verliebtes Paar ist das nichts. Wenn sie im Hotel arbeitet, muss am Wochenende arbeiten. Hat sie Sekretärinjobs gesucht, gab's nichts. Hier war gerade die Montanindustrie super zusammengebrochen. Es gab hier keine Jobs. Und Manfred Schumann hat mit meinem Vater mit Kufen gedealt und hat sie in dem Nike-Schuhen bezahlt. Der war damals technischer Berater bei Nike. Ich kam nach Winterberg, Wochenende waren wir oft da. Das ganze Wohnzimmer voller Nike-Schuhe. Er kannte das nur bei ABBA an den Füßen bei Mick Jagger. Die haben damals ja noch gar kein Geld dafür gekriegt. Die haben das ja damals noch gratis getragen. Und dann hat der Manfred Schumann uns den Floh ins Ohr gesetzt, macht einen Nike-Shop auf. Es gibt schon einen in Aachen, einen in Bremerhaven. Haben uns den in Aachen angeguckt. Ich war so geflasht. Die Farben. Es war sowas Neues. Also das war phänomenal. Ja. 30.000 Mark von meinem Vater geliehen. Der Schwiegervater war Innenarchitekt, der hat einen richtig coolen Laden eröffnet, 800 Mark Miete. Ab dem dritten Tag 5.000 Mark Umsatz, kein Tag mehr drunter.
Wo war das?
Am Platz von Am Jungen im Anfang, der Laufprofi. Dann sind wir dann, weil das waren Function- und Modekunden Nike. Mhm. Ging nicht mehr unter einem Dach, haben wir zwei Geschäfte aufgemacht und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Also und da waren wir in der Sportartikelbranche. Ach so, genau. Und ich bin dann immer in meinem Tweed-Sakko, Brauerei gestylt, neidisch an dem Nike-Geschäft vorbeigegangen, hab die unsere Aushilfen da gesehen, wir so poppig gekleidet im Laden arbeiten, war super neidisch. Der Brauereijob war super geil, aber das war geiler. Und dann zum Glück wurde meine Frau schwanger. und konnte das nicht mehr alleine. Dann bin ich zum Peter Krämer gegangen und seinen coolmannigen Verkaufsleiter, habe ihm davon berichtet. Ja, Herr Maksiszewski, dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Und dann war ich in der Sportartikelbranche.
Und das hat sich dann nach dir angefühlt und so bunt und einem oder?
Das war ja, einmal war ich, bin ich immer noch sehr Mode aufgeschlossen und ich liebte Sport. Da gingen die Triathleten, die Läufer ein und aus. Ich habe einen Triathlon-Club gegründet und dann habe ich ja irgendwann Triathlon-Produkte aus Kalifornien importiert, in meinem Laden verkauft. Die wollten dann auch andere Händler haben. Dann habe ich mit der Moni nachts eine Flasche Champagner aufgemacht, habe gesagt, komm, wir machen eine Distribution auf. Da haben wir eine Distribution aufgemacht und haben dann unsere aus Kalifornien importierten Artikel auch an andere verkauft. Das war dann auch unser größeres Business. Und dann hat in meinem Laufprofil lief auch Skateboard. Und der Titus, mit dem ich sehr gut befreundet war, sagte, Pingo, ich kann dir Skateboard in Dortmund nicht exklusiv geben, wenn du nicht auch einen Skateboardladen aufmachst. Weil der Rep X in Bochum kauft dir den Schneid ab. Ja, dann habe ich Kingpin gegründet.
Das warst du?
Ja, ja. Und
als Sportboard.
Aber das war ja auch alles, da war ja nicht die Vision und der will das jetzt und der will so viel und so weiter, sondern wir standen ja mit dem Rücken an der Wand. Ich wollte das Skateboard auch nicht aufgeben. Ich bin nie selber Skateboard gefahren, aber ich war immer in meinem Herzen Surfer und Skateboarder vom Lifestyle her. Und und dann hat meine Schwester einen Kingpin aufgemacht in Duisburg, dann kam der Titus zur Eröffnung und hat gesagt, lass uns das Ding multiplizieren, hier hatten wir ruckzuck 6 Kingpin-Geschäfte in ganz Deutschland.
Aber bei den Sachen, wenn Leute das hören, dann wird ja niemand sagen, ich hätte nicht gerne auch Erfolg. Also den Erfolg möchte man gerne haben. Und die Frage ist jetzt andersrum, warum lassen Leute das oder warum wagen sich Leute nicht das, was du dich getraut hast? Das machen sie oft nicht.
Weil sie nicht so doof sind wie ich.
Weil sie Angst haben, Pingo. Weil sie
ja, das ist eine Sache, aber vielleicht habe ich ja auch zu wenig Angst gehabt.
Da
kommen wir hinterher auch noch zu.
Aber das wollte ich fragen. Mhm. Genau, wie ist das mit der Angst? Du hast nicht die Angst gehabt vor dem Scheitern. Du hast nicht die Angst gehabt, das könnte alles schief gehen. Ich muss nachher die Hand heben. Und
nee, habe ich nicht. Überhaupt nicht. Ich bin unkontrollierbar risikofreudig gewesen. Das ist so, wir müssen uns jetzt mal unsere Gesellschaft hier, auch dein Jahrgang, in welchem Land wir leben, wie verwöhnt wir sind, dass alles gut ist, dass alles sicher ist. Und jetzt hängen wir in der Scheiße. Weil wir, wie wir jetzt zum Beispiel analysieren, das ein oder andere nicht bedacht haben. Uns militärisch besser abzusichern, uns Photovoltaik von den Chinesen nicht wegnehmen zu lassen, was auch immer. Und ähnlich war meine Situation. Ich bin wie so ein typischer Deutscher, dem immer gut ging, der quasi in die Goldgräberzeit der Sportartikelwahns quasi per Zufall reingerutscht ist. Fehler gemacht ohne Ende, aber die waren mitfinanziert durch den Erfolg, der auf der anderen Seite lief. Was sollte passieren?
Naja,
das hat mich verdorben ein bisschen.
Inwiefern?
Von der Seite der Vorsicht. Als wir waren ja dann später, das war ja dann mehr Fahrradbranche, Mountainbike und Girohelme und so weiter. Das war wirklich nächster Lottogewinn und es war die Goldgräberzeit. Alle Fehler, die wir gemacht haben, waren mitfinanziert. Aber irgendwann war vorbei. Da zählte der spitze Bleistift. Da war Controlling auf einmal wichtiger. Und da waren wir nicht ganz so fit.
Und das bedeutete für dich was dann eigentlich?
Ja, im Jahr 2000 ist alles zusammengebrochen. Familie, Firma, alles.
Und wusstest du in dem Moment, das ist jetzt hier der Zusammenbruch oder das ist ein Zusammenbruch?
Ich war ja, die Angst war schon vorher da. Wie komme ich aus dem Schlamassel, wie komme ich aus der Konfusität raus?
Mhm.
Ich wüsste es heute, klar.
Wieso, was hättest du denn gemacht?
Ja, ich hätte gesiebt. Ich hätte mich von vielen Geschäftsmodellen einfach getrennt. Ich hätte liquidiert ohne Ende und verkauft, wo man hätte verkaufen können. Man hat ja irgendwann mal sogar für unsere Distribution ein paar Millionen angeboten und da habe ich gesagt, nee, wenn dem das wert ist, mir auch wert. Und
du wolltest also auch den Scheinwaren noch lange? Also hast du zu spät das?
Ich habe auch, das ist eigentlich, da bin ich ganz ehrlich, ich habe ja ich bin ja irgendwie so eine Bühnensau und ich habe ja auch immer so dieses Enfant terrible Image immer in der Fahrradbranche. Das war ja dann die Fahrradbranche gehabt und das habe ich genossen, ja. Mhm. Und das wollte ich auch nicht gerne loswerden, das wollte ich nicht gerne abgeben. Ich wollte gar nicht so gerne seriös sein. Ich dachte,
wie war deine Frau? Weil ihr habt das doch zusammen gemacht. War die genauso wie du oder?
Die war ruhiger, aber die hat mich ja öfter versucht zu bremsen, auch in der Geschichte vorher, wo es immer gut ging. Und ich habe mich dann durchgesetzt und da hat die dann auch vielleicht zu viel Vertrauen in meine Durchsetzungskraft gegeben, sozusagen. Das war, als es wirklich kritisch wurde, nicht die Reißleine gezogen haben.
Der Sport ist dir vor allen Dingen aber geblieben. Der Sport war zwischendurch auch ein Trost. Du hast wahnsinnig viel...
Das war sogar so, dass in dieser Zeit, es war wirklich hart, Familienzusammenbruch, Film, das war wirklich brutal hart. Der ältere Sohn, der sich schon als Juniorchef gesehen hat, der den Lifestyle ja, der hat das ja zu 100% mitgekriegt und so, der tat mir richtig leid, also mehr der als ich mir leid tat und so weiter. Und in dieser Zeit habe ich so viel Sport gemacht, da habe ich mit kompensiert. Und ich habe auch in einem anderen Interview mal gesagt, das ist die gesundeste Droge in dem Moment gewesen. Da kannst du ja dann nicht mit anfangen. Mhm. Gut, dass da immer was war, dass ich dann nicht 10 Kilometer laufen gegangen bin, sondern 30 Kilometer laufen gegangen bin.
Kann man das nicht übertreiben? Also.
Ja, nee, das war, in dem Moment war es keine Übertreibung, nein. Nee, das war, also ich habe ja, Regeneration hast du ja im Kopf. Mhm. Wenn die Beine wehtun, dann gehst du heute mal nicht laufen, ist doch klar dazu.
Aber reden wir mal über heute, Pingo. 73 Jahre alt und du bist, tatsächlich, du hast Modeljobs, muss man sagen. Du modelst, also du wirst viel.
Auch Zufall.
Bist fotografiert, ja, das stelle ich mir jetzt auch eigenartig vor. Eine Geschäftskarriere, diese Überlegung, die du gerade schon genannt hast, machen wir dies auch, verkaufen wir das für Millionen, Vollblutgastronomen, Sportler. Alles klar, aber das ist ja dann für dich trotzdem neu gewesen, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, weißt du was, wir wollen dich gerne fotografieren.
Ich auch, ich habe ja nach dem Zusammenbruch, ich gehe jetzt nicht zu sehr auf Details ein, habe ich ja gesagt, worin bin ich gut? Und eben zum Beispiel Images produzieren. Und dann habe ich halt Fotoreisen organisiert, Wohnmobil gemietet, Models reingepackt, Fotograf reingepackt und habe den ganzen Südwesten der USA unsicher gemacht. Und habe den Fahrradfirmen hier, den Accessoirefirmen und so weiter Bilder abgeliefert. Das haben die vorher noch nie gehabt. Vor ein paar Wochen hat mir noch einer gesagt, dass ich eigentlich der erste Content-Producer der Fahrradbranche war. Auch bei Accident, also Zufall, gar nicht drüber nachgedacht. Und das habe ich am Anfang noch für die eigene Marke gemacht, dann später für andere Marken. Und da hatte mein älterer Sohn auch Spaß dran, hat sie mit reingehangen. Ich hatte auch alle meine Kinder mal mit als Models, so Vetternwirtschaft ein bisschen im eigenen Business. Und dann hatte ich damals mit meinem Sohn, der eine Handelsvertretung hatte in Dortmund, im Saarlandstraßenviertel, hatten wir am Hinterhof ein gemeinsames Büro. Und da bin ich mal nach Portugal eingeladen gewesen und bin da länger geblieben, als ich wollte. Und in der Zeit kam bei meinem Sohn Anrufe rein, wo ist sein Papa? Wir brauchen Bilder. Wo ist sein Papa? Wir brauchen Bilder. Als ich dann zurückkam, sagt mein Sohn Tim, viel besserer Geschäftsmann, viel strukturierter, sagt, das geht hier so nicht weiter. Das ist so ein geiles Business, kann ich übernehmen? Dann sage ich, komm, gib mir 5. Und er hat daraus jetzt richtig was gemacht. Branding for the Bike Industry, also tolle, ganz tolle Firma. Und wie der Zufall es will, in der gleichen Woche oder 2 Wochen später, weiß ich nicht, rief eine Dame an, die für eine Produktion Haare Make-up machte auf Ibiza, für Der Tours, so eine Hotelkette bewerben. Da war ein Familienshooting und der den Opa spielte, hatte Grippe. Und dann rief die mich an und sagt, kannst du heute noch nach Ibiza kommen, gibt richtig Asche.
Und schreckliches Angebot.
Ja, ja, nee, dann, ja, Angebot. Ja, klar. Ich nach Ibiza und dann auch da noch den Michael de Boer kennengelernt. Der war selber Fotograf, aber der ließ sich deswegen buchen, weil er ist mit seiner Frau und seinen zwei Kindern als die junge Familie, als meine Kinder und Schwiegertochter gebucht worden. Und der hatte richtig Erfahrung schon. Und wir haben dann da Fotos gemacht und der hat mir Tipps gegeben. Pingo, du musst so albern sein, das Foto hält Bruchteile von Sekunden fest, dass eine Dynamik drin ist. Dass, wenn ein Kumpel jetzt reinkommt, sagt der Pingo, hat's ja nicht mehr alle. Also der hat mir die ersten Schritte beigebracht, wie man überhaupt Model ist, wie man sich befreit vom Angstblick und so weiter. Und deswegen ist das gelungen. Und dann habe ich gesagt,
das heißt, die Fotos, du gefällst dir auf den Fotos auch?
Ja, klar. Und dann, wobei, dann bin ich zu den Agenturen gegangen, die haben gesagt, gut, deine Fotos sind ja ganz okay, aber du brauchst exzeptionelle Fotos, wenn du in der Modelbranche Karriere machen willst. Und dann habe ich gesagt, wo kriege ich exzeptionelle Fotos? Und dann bin ich zu Nico Langholz gegangen, eine Deutsche, die auf Mallorca lebt und gilt als eine der weltbesten Book-Fotografinnen. Das sind also die Fotos, die du auf deine Webseite und in dein Book tust, die dem dich casten, die Idee geben, den kann man hier oder da oder dafür gut einsetzen. Und dann habe ich die Fotos gehabt, da habe ich dann, musste man auch für zahlen, aber jedes Business ist ein Business, wo man investieren muss. Ja, und dann habe ich gemodelt.
Bis heute?
Mache ich bis heute. Ich habe nächste Woche einen Job in Istanbul.
Aber ist das das, wovon du heute lebst?
Nein.
Könntest du auch nicht?
Doch, wenn ich ganz sparsam wäre, schon.
Ja.
Es ist ja in der Modelbranche im Moment, ich weiß nicht, wie es den Agenturen geht, es ist ruhiger geworden. Mhm. Liegt nicht an meiner Person, ich bin ja ein ganz besonderer Charakter, aber KI hat da schon ganz schön, vor allem was Foto betrifft, weil Bewegtbild ist noch nicht ganz so weit, aber...
Aber was musst du denn machen, um dich als Model frisch zu halten? Also wenn du jetzt sagst, du hast nächste Woche einen Job in Istanbul, musst du verschiedene Pflegeprodukte benutzen, musst du was mit deinem Haar machen, musst du...
Nee, das war jetzt die Frage. Ich wollte ja eigentlich, ich hatte am Mittwoch einen Friseurtermin. Ich wollte einfach mal ganz neues Image. Mein Bart ist übrigens so kurz, wie er schon lange nicht mehr war. Das war schon die Vorbereitung. Und dann wollte ich jetzt tatsächlich nicht Undercut, aber ich wollte mal kurze Haare wieder haben. Ich habe gesagt, ihr läuft gerade nicht viel, ich kann nichts verlieren. Ich habe ja mein anderes Business. Und dann kam der Anruf aus Prag von meiner Mutteragentur Pure. Wir haben einen Job, Direktbuchung für dich, für so eine Modefirma in der Türkei.
Das heißt, wenn du das fertig hast?
Und dann, ja, wobei jetzt ich doch wieder am Überlegen. Ich mach's auf jeden Fall mal wieder ein bisschen kürzer. Und jetzt habe ich halt den Job am Mittwoch in Istanbul.
Aber ist es auch dein Eindruck, guck mal, wir haben jetzt mehr als eine Viertelstunde über dein Leben gesprochen, Pingo. Und wir haben ja längst nicht alles berührt, was man
ja
berühren
nicht.
Kann. Wenn du das dann anguckst, weil das ist ja, wir fragen dich, und es ist aber dein Leben ja, was du gelebt hast, ist dann so eine Zwischenbilanz von dir, da war eine ganze Menge los? Oder ist die Zwischenbilanz, das ist genauso, wie ich es wollte? Oder... Mein Leben hat sich mehr oder weniger ereignet und ich war auch dabei.
Als ich das Buch The Secret las, haben wir ja alle gelesen, glaube ich, ne? Also die Vision haben und so weiter und nicht raus aus der Kartoffel, nicht rein aus der Kartoffel, folge deiner Passion, folge deiner Vision. Dann bin ich halt rückwirkend hingegangen, sage ich, wo war denn meine? Ich habe die nicht entdeckt, ne? Außer ich will ein buntes Leben führen und muss farbig sein. Also ich habe die nie gehabt. Aber ich war immer open-minded und jetzt habe ich halt wieder zu viele Ideen und habe aber keinen Mentor aktuell. Ab und zu darf ich meinen Sohn fragen, der hilft mir zu filtern. Mach das, lass das fallen und so weiter. Ich mache jetzt auch, will jetzt auch Podcast-Host werden. Das macht man ja auch nicht außer, ne, da muss ja auch alles gut vorbereitet sein. Habe eine ganz tolle Partnerin dafür gefunden und weil ganz einfach, ich merke, dass das Thema Longevity, eigentlich auch wieder so ein scheiß Ausdruck wie vegan, oft inflationär verwendet wird und auch nicht und von vielen missverstanden wird. Nina Ruge macht es mir zu wissenschaftlich, viele machen es zu wissenschaftlich und ich habe gesagt, ich werde so viel gefragt, wirklich auf der Straße jetzt, Zeitungsartikel, Ruhrnachrichten, Fernsehartikel, im Wald, wenn ich spazieren gehe, werde ich angehalten und die Leute fragen mich immer wieder dieselben Fragen und wollen quasi so eine Shortform hören und die gibt's nicht. Aber die brauchen das Thema naiv runtergebrochen. So nennen wir den auch. Longevity naiv runtergebrochen ist der Subtitle unseres Podcasts. Und da konzentriere ich mich drauf und dann habe ich ja mein Getränk Zingi. Ne, eine Emulsion aus Honig, Ingwer und Zitrone, die ich aus der Slowakei importiere und wo ich auch wieder total per Zufall nur dran
war. Ich wollte sagen, da hast du nochmal den Bogen geschlossen. Du hast gesagt, dein Vater hatte keine Lust, Chauffeur zu sein, als der Mann in Venezuela dem Attentat zum Opfer fiel. Und jetzt, jetzt bist du plötzlich im höheren Alter dann auch wieder für einen Moment Chauffeur gewesen, du selber.
Ja, genau. Das habe ich ja noch gar nicht jetzt hier erzählt. Genau. Und zwar habe ich einen sehr, sehr guten Freund. Ich war auch Mediator, als er sich von seiner Frau getrennt hat, wo ich bei ihr gelebt habe. Sie erzählt hat, wie scheiße er ist und ich bei ihm. Und er erzählt hat, wie scheiße sie ist. Ich habe nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, aber ein bisschen Harmonie zwischen denen erwirkt. Und also der mir sehr dankbar und 600 Angestellte mit zig Firmen im Osteuropa. Der macht diese komischen Dinger, die man sich unter die Lippe schiebt, die Nikotinkissen. Millionen mitverdient. Und der rief mich letztes Jahr an im Frühjahr: Pingo, ich bin mit 160 geblitzt worden. Ja, sag ich, und wie viel hättest du fahren dürfen? Ja, sagte 90. Ja, sag ich, da ist der Lappen weg. Sagt er, ja, jetzt für 3 Monate. Dann habe ich ganz spontan gesagt, sag ich, wenn ich meine Modeljobs aus Prag erledigen kann, komme ich und mach deinen Chauffeur. Und dann bin ich 3 Monate mit einem 600 PS AMG Mercedes durch ganz Osteuropa gefahren. Er auf dem Beifahrersitz mit dem Laptop und so weiter und hatte immer diese Pulle Zingi im Auto. Diese Emulsion. Und da habe ich mich dran gewöhnt. Und als sie alle war, habe ich gesagt, ich will mehr haben. Und dann hat er gesagt, ich habe hier einen, der, wenn der missioniert, dann mit Schaum vorm Mund, hat den Leuten, den Produzenten aus der Slowakei von mir erzählt. Dann rief die Denisa aus der Slowakei mich an: Pingo, would you like to visit us in Kosice, second biggest city in Slovakia, and to check our production? We will invite you, we will pay you the flight. Und dann bin ich da runter. Ja, da war wieder um mich geschehen.
Seitdem verkaufst du jetzt diese Emulsion.
Ja, ja, genau. Habe ich meinen ersten Angestellten aus dem Nike-Shop, der Uli ist jetzt mein Partner, der ist mit drin. Wir machen das jetzt zusammen.
Aber wie oft gibt es Tage, wo du mit einem Buch auf dem Sofa liegst? Wie oft kommt das vor?
Das Printlesen mir nicht so einfach fällt. Ich habe zwar eine ganz teure Lesebrille, ich höre Hörbücher, aber ohne Ende.
Ja, aber dann gibt es, gut, da ist ja wohl, stopp, du jetzt das Buch liest oder hörst, aber was ich mehr wissen will, gibt es den sich ausruhenden Pingo? Gibt es Pingo in Ruhezustand? Also macht nichts, macht gar nichts.
Hier vorne geht's los, da fahre ich an der Emscher lang, Richtung Norden, mit dem Gravelbike. Je nachdem, wie ich in Form bin, 40 Kilometer, so dass insgesamt 80 werden.
Pingo.
Oder 30 oder 60 werden und dann drehe ich und fahre am Kanal zurück.
Ja, aber das ist nicht die klassische.
Da komme ich zur Ruhe.
Ja, aber das ist nicht die klassische Vorstellung von Leuten, die sagen, ich mache mir mal einen Faulen. Ja, im Ernst. Das ist ja
gut. Das ist doch so ein meditativer Zustand. Was ist Meditation? Das ist ja nicht Trance. Meditation ist hohe Wachsamkeit, aber totale Befreiung aller scheiß Gedanken.
Ja.
Und das habe ich beim Fahrradfahren. Es ist wirklich eine hundertprozentige Antwort auf deine Frage.
Was ist noch Hippie an dir?
Alles. Ich glaube an die Liebe. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube an Mitgefühl. Ich missioniere ja ab und zu auch noch mal ein bisschen für tierleidfreie Ernährung. Nicht mehr ganz so militant noch wie vor ein paar Jahren, aber weil ich ja auch gelernt habe.
Gibt es, weil du vorhin von den Briefen erzählt hast, die du aus dem Gefängnis geschrieben hast, hast du traurige Briefe von Frauen bei dir zu Hause, die geschrieben haben, Pingo, warum sind wir nicht mehr zusammen, warum bist du gegangen?
Wenn die da gewesen waren, vielleicht gab es die sogar. Ich hatte mal eine Brieffreundin, die ich dann später mal auf Ibiza traf, die lebte in Kenia mit ihrer Familie und ganz wohlhabende Familie. Und da haben meine Freunde gesagt, wieso bist du da nicht am Ball geblieben? Er hat's ja ausgesorgt. Und die hat mir traurige Briefe geschrieben, ja. Aber die habe ich nicht mehr.
Und die Antwort auf die Frage, wieso bist du da nicht am Ball geblieben, ist welche? Also warum bist du nicht am Ball geblieben?
Das sind ja dann irgendwann wenn es nicht passt, das wirst du ja auch kennen, du auch, dann, wenn einem sich die Kehle zuschnürt, ne? Man ist im Anfang begeistert und dann kommt irgendwann so, du fühlst dich. Da war übrigens meine Ex-Frau, mit der ich ein ganz tolles Verhältnis habe, und ich ihrem jetzigen Freund sage, die sind jetzt genauso lange zusammen, wie ich mit ihr zusammen war, sage ich, Moni ist die stressfreiste weibliche Person, die mir jemals im Leben begegnet ist. Ich freue mich auch, dass sie das jetzt hier hört.
Wie stressfrei in welchem Sinne? Was ist der Stress, den Leute dir machen können? Nicht, den du machen kannst, Nicolette. Davon habe ich, glaube ich, eine umrissartige Vorstellung.
Liegt ja natürlich auch immer am Gegenüber. Da muss ja irgendwo eine gewisse Chemie da sein. Ne? Zum Beispiel, wenn man an Astrologie glaubt, Moni, Stier, ich Krebs, ist eigentlich eine ideale Kombination. Als Beispiel. Wenn ich auf den Widder treffe, dann ist hoffentlich verloren. Was bist du?
Schütze.
Schütze kenne ich nicht, habe ich keine Erfahrung mit. Müssen wir mal probieren.
Siehst du, da haben wir doch mal ein Beispiel. Ja, ja. Weil du hast mitgekriegt, wie das so ein Gentleman macht. Du fragst ihn, was war da los? Und dann kommt immer ein so elegant.
Aber das ist doch ganz spontan gewesen jetzt.
Leute heute würden immer das ganz genau auseinandernehmen. Und dann sitze ich da mit der und dann sagt die das, dann sage ich das. So was machst du nicht. Du erzählst so, ja, und dann Kenia und schön. Aber du erzählst nicht konkrete, du sagst nicht, da hatte ich mal eine, die Beatrice, sowas würdest du nicht machen, weil du zu sehr Gentleman bist. Ist mein Gefühl, jetzt nachdem wir uns hier ein Momentchen unterhalten.
Es gibt Gespräche mit so ganz engen Freunden. Da werden auch mal Themen angeschnitten, die würde ich nie in der Öffentlichkeit anschneiden. Ist ja klar, hat doch jeder.
Also, und gibt es denn, hat auch eine Frau vielleicht einen Brief von dir, wo drin steht, so eine Botschaft? Mensch, Astrid, das wäre
schon lange her, dass ich überhaupt Briefe schrieb, ne? Das ist ja schon. Schon vor der Internetzeit habe ich aufgehört, Briefe zu schreiben. Da war ich ja in einer Relationship. Wir haben Postkarten geschrieben, immer an meine Mutter, an die Schwiegermutter, meine Ex-Schwiegermutter heute noch, also machen meine Kinder noch, wenn wir irgendwo hinreisen. Oma Alpha muss einen Brief kriegen, 95 Jahre alt, klar, und eine Postkarte kriegen.
Nicoletta, du hast das große Vergnügen, dieses nicht zusammenfassbare Spektakel von einem Leben jetzt zusammenzufassen, weil das ist ja irre, was wir vom Pingo uns alles anhören durften. Also
ja, ich könnte auch noch ewig weiter hören. Also die Geschichte mit Kingpin, das war, als wir jung waren, war das der coolste Laden, den es in Dortmund gab. Man hat sich kaum da reingetraut, weil ich gehörte ja gar nicht dazu. Aber ich
Wie
wollte,
alt warst du da?
12.
Ja, kann ich mir.
Aber ich wollte diese Tüte haben, die man oben zusammenziehen konnte, um damit wie die coolen Skateboarder zum Sport zu gehen.
Die Tüte war wirklich ein Design-Gag. Und Wahnsinn. Ich glaube, meine Söhne haben noch ein, zwei davon. Wir sind traurig, dass wir nicht mehr davon verwahrt haben. Ja. Das war super cool.
Man kommt sich nur auch gleichzeitig vor wie ein Verlierer und langweilig, weil man sich denkt, mein Gott, der Mann hat sich das alles getraut. Wenn ich wieder daran denke, wie ich mal darüber mir Gedanken gemacht habe, ich möchte gerne einen Foodtruck haben. Und der Unterschied ist, du hättest den dann auch gehabt, den Foodtruck, wenn du dir vorgestellt hättest, dass du so einen gerne haben möchtest.
Ja, ich habe ja jetzt diesen Zingy-Trailer, ne? Das ist so. Ist ja so ein Bar für die Events, so ein Trailer, der sieht aus wie eine kleine Schäferkarre und der hat 420 Liter Kühlmöglichkeit und da gehen wir dann mit zu den Events, wenn ein guter Händler von uns ein Event macht.
Aber bist du nie mal erschöpft oder so?
Ja, doch.
Doch, das ich kann meine, man das sich ist gar nicht vorstellen.
Wer mich kennt, was ich jetzt hier mache, das bin ich ja. Und das ist ja, da schöpfe ich auch meine Energie. Wenn ich jetzt gleich rübergehe an meinen Schreibtisch, kann sein, dass ich drei, vier Stunden Anlaufzeit brauche. Hm. Das auf jeden Fall. Ich kenne das ja aus dem Sport. Du gibst Gas und dann kurze Zwischenerholung oder lange Regenerationsphase, ist doch klar. Ich schlafe viel. Ich arbeite sehr viel am optimalen Schlaf. Ich komme tatsächlich jetzt auf durchschnittlich 7,5 Stunden. Habe ich in meinem ganzen Leben nicht geschafft, aber seit ich mir bewusst bin, wie gesundheitsfördernd das ist, kriege ich das tatsächlich hin.
Also du möchtest auch sehr alt werden,
Nein.
oder? Nein, ist nicht.
Nee, das ist genau, aber ist gut, dass du das fragst. Ich möchte, solange es geht, solange ich lebe, gesund bleiben. Oder solange es in meiner Macht steht, altersbedingte Krankheiten so lange wie möglich nach hinten schieben.
Das wünschen
ist eigentlich
wir.
Die gesamte Philosophie von Longevity, nichts anderes.
Und das wünschen wir dir, Pingo, dass dir das so gut es irgendwie geht, gelingen möge. Wir haben das Gefühl im Moment fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Das war sehr bereichernd, mit dir sprechen zu dürfen. Vielen Dank.
Und danke, dass ich labern durfte.